Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Was ich mich natürlich gefragt habe, ist, was hat man vielleicht versäumt? Hätte man noch mehr tun können, um eine solche Tragik, hätte man das verhindern können?
Das fragte Bundeskanzlerin AD Angela Merkel in einem Gespräch mit dem Spiegeljournalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble.
Es ist ja gar nicht so ganz einfach, sich in die Jahre der Bukarest-NATO-Gipfel 2008, warum ist die Entscheidung so gefallen? Da finde ich, müssen wir jetzt schon aufpassen, dass wir nicht nur noch schwarz und weiß sehen, sondern dass wir uns wirklich nochmal die Umstände angucken. Und ja, es ging um Ukraine und es ging um Georgien. Und bei Betrachtung der Ukraine war die Ukraine nicht die, die wir von heute kennen. Es war eine Ukraine, in der es politisch sehr, sehr gespalten war zwischen Janukowitsch und Juschenko. Und selbst die Reformkräfte Timoschenko und Juschenko haben sich nicht besonders gut vertragen. Das heißt, es war kein innerlich demokratisch gefestigtes Land. Und wenn man ein Land in eine NATO aufnimmt, dann muss man wissen, dass wir dann auch bereit sind, ein solches Land wirklich zu verteidigen, wenn es einen Angriff gibt. Zweitens war ich mir sehr sicher und deshalb fand ich, dass die Ukraine ihren demokratischen Weg weitergehen muss, sehr sicher, dass Putin das nicht wird einfach geschehen lassen. Das war für ihn aus seiner Perspektive eine Kriegserklärung. Und es hat ja dann auch nur wenige Monate gedauert, dass in Georgien dieser Krieg im Zusammenhang mit Südossetien und Abchasien ausgebrochen ist, wo dann der Präsident Sarkozy noch vermittelt hat. Und es war vollkommen klar, er wird es auch in der Ukraine nicht geschehen lassen. Und drittens, ehrlich gesagt, das muss man ja auch sagen, Präsident Zelensky kämpft unglaublich mutig gegen die Korruption an. Aber damals war die Ukraine schon auch ein von Oligarchen beherrschtes Land. Und das kann man nicht einfach sagen, euch nehmen wir morgen in die NATO auf.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine konfrontiert nicht nur Politiker damit, was sie in der Vergangenheit gedacht, gesagt und umgesetzt haben. Aus dem heutigen Verständnis lässt sich wohlfeil argumentieren, dass die vermeintlichen Versäumnisse von damals die Katastrophe von heute herbeigeführt haben. Wir denken Geschichte häufig vom Ende her. Und genau diese Herangehensweise kritisiert Professorin Annette Vohwinkel, die am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam die Abteilung für Mediengeschichte leitet und neuere und neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Wie sie diese Überlegungen entwickelt hat und welche Folgen das für die Geschichtsschreibung hat, fragte ich sie vor der Sendung.
Ich betrachte ja die aktuellen Ereignisse einerseits als Historikerin und andererseits als Zeitzeugin. Als Zeitzeugin kann ich sagen, alles, was bisher passiert ist, war vom Ende her offen. Und als Historikerin gucke ich oft auf vergangene Ereignisse, die abgeschlossen sind. Wir versuchen natürlich, die Menschen in ihrer eigenen Zeit zu verstehen und nicht immer vom Ende her drauf zu gucken. Das ist aber etwas, was uns als politisch denkenden Menschen manchmal recht schwer fällt. Genau daher kommen, glaube ich, auch die Vorwürfe jetzt gegen Angela Merkel, dass sie nicht rechtzeitig die Ukraine in die NATO aufgenommen hat oder zumindest sich dafür ausgesprochen hat, weil man jetzt sagen kann, das ist schiefgegangen. Frau Merkel weist aber natürlich zu Recht darauf hin, dass sie das noch nicht wissen konnte. So gesehen ist man immer so ein bisschen in so einem Double Bind. Denkt man jetzt vom Ende her oder denkt man nicht vom Ende her? Und ich glaube, da muss man immer versuchen, irgendwie eine vernünftige Balance zu finden.
Ein Beispiel ist ein Buch, das Sie geschrieben haben. Zusammen mit Kollegen haben Sie das herausgegeben. European Cold War Cultures. Was ist so bemerkenswert aus heutiger Sicht an dem Band?
Was bemerkenswert ist, ist, dass ich feststelle, dass die aktuellen Ereignisse mich mit anderem Blick auf meine eigene vergangene Arbeit schauen lassen, als das noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Ich frage mich jetzt, ob wir damals nicht aus der Position raus den Kalten Krieg betrachtet haben, dass er zu Ende ist und dass er irgendwie auch gut zu Ende gegangen ist. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, in der wir feststellen, dass eine ehemalige Sowjetrepublik eine andere mit Waffen überfallen hat. Und dann stellt sich natürlich auch die Vorgeschichte anders dar. Das ist etwas, was man dann im eigenen Kopf vielleicht nochmal revidieren muss und wo man sich auch fragt, würde ich das Buch nochmal genauso konzipieren, wenn ich es mit dem heutigen Wissen konzipieren würde? Ich würde gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen, das ganz gut passt. Ich habe 1981 selbst, als damals noch Jugendliche, ich glaube, ich war noch nicht mal volljährig, im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert, also gegen die atomare Nachrüstung in Westeuropa. Und ich fand das damals völlig selbstverständlich. Wenn man sich aber den heutigen Konflikt anguckt, muss man sagen, wenn die Ukraine noch Atomwaffen hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht von Russland angegriffen worden. So, und vor diesem Hintergrund habe ich eben gedacht, muss ich eigentlich auch meine Position von damals noch überdenken. Das hätte ich schon früher machen können und das habe ich auch schon mal kurz angedacht, als ich die Memoiren von Helmut Schmidt gelesen habe, der ja nochmal sehr gut erklärt hat, warum er das damals so entschieden hat. Aber natürlich bewerten wir die Dinge, wenn wir nachträglich feststellen, dass doch irgendwas schiefgelaufen ist, dann neigen wir dann natürlich dazu, unsere alten Urteile vielleicht auch nochmal zu revidieren.
Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen näher erläutern. Die Ukraine war ja in der Tat damals Atommacht, nämlich zu dem Zeitpunkt 1989 und darauffolgend die 90er Jahre. Das wurde dann aber beendet. Warum?
Ich würde sagen, der Hauptgrund dafür war, dass man natürlich nicht alle ehemaligen Sowjetrepubliken mit Atomwaffen ausgerüstet sehen wollte. Also das wäre ja jetzt auch nicht nur die Ukraine gewesen, das wäre vielleicht auch Kasachstan gewesen oder Kirgisistan. Also Staaten, Nachfolgestaaten, wo man sagen würde, da hätte man jetzt wirklich Bauchschmerzen, wenn die alle noch Atomwaffen hätten. So, und das Abkommen, das dann, ich glaube, 1993 oder 1994 geschlossen wurde, hat ja im Grunde genommen Schutzgarantien für die Ukraine festgelegt, die sie eben dazu bewegen sollten, ihre Atomwaffen abzugeben. Aber was man damals nicht wissen konnte und wirklich nicht wissen konnte, war, dass irgendwann eine dieser ehemaligen Sowjetrepubliken, nämlich Russland, eine andere dieser Republiken, nämlich die Ukraine, mit einem Angriffskrieg überziehen würde. So, und man kann jetzt auch nicht behaupten, das hätte man irgendwie absehen können. Zumindest würde ich sagen, dass die meisten Menschen das nicht abgesehen haben, vielleicht zumindest bis 2014, also bis zur Annexion der Krim. So, und das heißt, dass man hinterher natürlich immer schlauer ist. Wenn man das heute nochmal so entscheiden sollte, würde man das wahrscheinlich anders entscheiden. Aber das sind dann eben diese rückblickenden Argumente, die in der Zeit selbst nicht valide gewesen wären.
Jetzt ist der Ukraine-Krieg ja ein absoluter Einschnitt. Olaf Scholz spricht gar von einer Zeitenwende. Würden Sie dem als Historikerin folgen?
Als Historikerin würde ich sagen, ich versuche mir vorzustellen, wie wir in 10 Jahren über dieses Ereignis sprechen werden. Und möglicherweise werden wir dann über die von Olaf Scholz verkündete Zeitenwende sprechen als das Ende einer Zwischenkriegsepoche. Also quasi die Epoche zwischen dem Ende des Ersten Kalten Kriegs und dem Beginn des Zweiten Kalten Kriegs, der eben kein kalter Krieg mehr ist, sondern ein heißer Krieg. Soll sagen, wir denken in Zäsuren und diese Zäsuren beenden Epochen, jedenfalls auf der politischen oder auf der militärischen Ebene. Kulturgeschichtlich mag das was anderes sein, aber zumindest was diese großen Zahlen, Daten, Fakten betrifft, würde ich sagen, es gibt eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass wir die Zeit zwischen 1989 und 2022 mit einem Begriff belegen werden, der irgendwo in die Richtung Zwischenkriegszeit oder zweite Zwischenkriegszeit geht. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, also das wird sich rauskristallisieren, welchen Begriff wir dafür finden werden. Aber wir werden irgendwann über diese Zeit als einen Zeitabschnitt sprechen, auf den wir uns mit irgendeinem Begriff verständigen werden.
Wie sollte Geschichte also gedacht werden?
Na, ich glaube, dass Geschichte sowieso immer von der Gegenwart ausgedacht wird. Und zwar umso stärker, je näher die Vergangenheit noch an uns dran ist. Wenn ich jetzt über das Römische Reich spreche, ist das alles sehr weit weg. Wenn ich über den Kalten Krieg spreche, ist das für mich schon nicht mehr so weit weg, weil ich ihn als Kind, als Jugendliche immerhin noch miterlebt habe und auch als junge Studierende. Das ist etwas, wo ich sagen würde, im Grunde geht es am Ende immer um die Frage, wie ist die Welt, in der wir leben, zu der geworden, die sie ist. Und je weiter man zurückgeht, desto abstrakter wird das, weil man alle möglichen Abzweigungen unterwegs nicht genommen hat und man ja irgendwie intuitiv auch immer denkt, naja, irgendwie musste das ja alles so kommen. Das musste aber überhaupt nicht alles so kommen. Und je näher wir noch an den Ereignissen dran sind, die irgendwelche Weichen gestellt haben, desto klarer stehen uns möglicherweise auch die möglichen Alternativen noch vor Auge. Nur eben mit der Einschränkung, dass ich sagen würde, man muss dieses Argument, hinterher ist man immer schlauer, muss man versuchen rauszurechnen. Und trotzdem noch versuchen, die historischen Akteure vor dem Hintergrund des Zeithorizonts zu verstehen, in dem sie selbst gehandelt haben.
Kann man also aus Geschichte für die Gegenwart oder womöglich Zukunft überhaupt lernen? Oder würden Sie das prinzipiell in Frage stellen? Weil es werden ja immer gerne Analogien gesucht.
Ich finde, wir können im Moment sehr gut beobachten, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Lehren aus unterschiedlichen Geschichten ziehen. Es gibt nicht die Lehre aus der Geschichte, die existiert einfach nicht, sondern ich kann, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ich kann aus der Geschichte des Kalten Kriegs die Lehre ziehen, dass Aufrüstung nirgendwo hinführt und dass es am Ende schon alles irgendwie gut gehen wird. Es hat keinen Atomkrieg gegeben, irgendwann ist wieder abgerüstet worden und das war doch der richtige Weg. Ich kann genauso gut sagen, damals hat es mit der Nachrüstung funktioniert, also müssen wir jetzt auch nachrüsten. Letztendlich werden die Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen, überformt von den politischen Positionen, die wir einnehmen oder auch von den intellektuellen Positionen, die wir einnehmen. Denn es gibt ja nicht die Geschichtsschreibung. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Geschichtsschreibung. Es gibt sehr viele verschiedene Konzepte und Methoden, mit denen wir die Vergangenheit untersuchen können. Und die Vorstellung, dass man da irgendwann mal eine gültige Lehre gezogen haben wird, die halte ich für Fiktion.
Die Zeitenwende und die Geschichtswissenschaft. Professorin Annette Vohwinkel, Leiterin der Abteilung für Mediengeschichte am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.